Herzlich willkommen beim Ferngespräch, einem Format von Freiheitsfunken. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich mir zu Gast eingeladen den Max Remke von Liberty Rising. Herzlich willkommen, Max.
Hallo und schön, dass ich heute mal wieder da sein kann.
So, Max, du bist einer der Mitbegründer von Liberty Rising. Liberty Rising ist eine libertäre, kapitalistische Jugendorganisation. Ihr habt mehrere Sachen bereits veranstaltet. Dazu gehört einmal 2021 habt ihr das Liberty Sunrise ins Leben gerufen. Jupp. Das hat inzwischen das dritte Mal in Folge stattgefunden, wobei es inzwischen eine Umbenennung gab in Soul of Liberty. Und genau. Es gab noch dazwischenzeitlich ein Liberty Snowfall. Und darüber hinaus organisiert ihr euch bundesweit, aber auch, ich meine, Österreich und Schweiz in verschiedenen sogenannten Triaden.
Genau.
Vielleicht magst du für den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, erstmal vorstellen, wie es zu Liberty Rising gekommen ist. Wie habt ihr euch zusammengefunden und was ist euer Motto?
Ja, gerne. Also, wie begann das eigentlich? Der Anfang von Liberty Rising war eigentlich, als ich mit dem Stefan, der Mitgründer ist, in Südkorea im Auslandssemester war und gesehen habe, wie doch anders eine Gesellschaft sein kann. Das war sozusagen der eine Teil. Und wir hatten da so einen Running Gag und dieser Running Gag war immer, das würde in Deutschland aber jetzt nicht gehen, ne? Weil fast alles, was du in Seoul, in der sehr dichten Hauptstadt von Südkorea findest, ist irgendetwas, wo in deinem Kopf gerade als Deutscher so intuitiv die 300 Paragraphen und Gesetze durchrattern, dass du sofort denkst, Moment, das wäre aber so nicht drin.
Wie hast können du ein konkretes die Beispiel?
Teilweise die Taxis, ganz oft wie gebaut wurde, wie die zum Teil die Restaurants betrieben haben. Also zum Beispiel hatten die gerne so Tischgaskocher, aber oder nicht entsprechend die Menge an Rettungswegen oder auch, ja, kann man sagen, viel davon hat so einen sehr gelebten, improvisierten Charme zum Beispiel. Du hast ganz, ganz viel, das hast du tatsächlich auch in Japan, wo es auch tatsächlich als sehr viel privatwirtschaftlich wirtschaftlich ist, wenn auch sonst nichts im Bausektor. Aber du hast sozusagen sehr, sehr hohe, sehr, sehr viel wird abgerissen, neu gebaut, da ist sehr, sehr viel Leben drin, es wird sehr, sehr viel vermarktet und also das ist ein anderes, auch unternehmerisches Gefühl, allein schon, weil unglaublich viele Leute sich selbstständig machen, nicht unbedingt immer mit den besten Geschäftsideen. Der Standard ist das Chicken, also Fried Chicken Restaurant quasi. Aber du hast dann einen anderen unternehmerischen Spirit, aber auch zum Beispiel, wie die Transportroller da aussahen und so. Und was du halt auch hattest, ist, die Koreaner haben sich teilweise recht wenig dafür interessiert, was so die offiziellen Regelungen gesetzlich sind. Und das hat man auch gemerkt. Das war so. Also das war der eine Faktor. Der andere Faktor war tatsächlich die Lektüre von Ayn Rand, die mich sehr, sehr tief geprägt hat, die dafür gesorgt hat, dass ich ein Objektivist geworden bin. Bei mir war es der Fountainhead, also der Ursprung im Deutschen, beziehungsweise zwischendurch hieß es auch mal der ewige Quell, was nun eine ganz, ganz starke Geschichte ist über Individualismus und dafür sozusagen sein Leben nach eigenen höchsten Maßstäben zu leben. Und bei Stefan war es quasi das politischere von dem großen, der politischere von dem großen Ayn Rand-Roman, Atlas schwackt, Atlas wirft die Welt ab oder auch der Streik. Und das war sozusagen die andere große Inspiration, weil wir hatten einerseits sozusagen so ein Lebensgefühl, was anders sein kann, und dann hatten wir auch eine, ja, wie kann man sagen, eine explizite Philosophie, einen expliziten Wurf, wie man persönlich leben kann. Und der hat mich zum Beispiel davor bewahrt, ein Reihenhausleben als Lehrer zu führen, wo ich auf dem Weg hin war, aufgrund von mangelndem Mut. Und in der Hinsicht war das Buch für mich persönlich auch eine große Inspiration. So, das war jetzt aber wirklich okay. Lang genug.
Ja. Okay, ich wollte noch kurz einwerfen, ich glaube, der Atlas Shrugged ist jetzt inzwischen die dritte Auflage, ich glaube, inzwischen heißt der freie Mensch, ne?
Stimmt, aktuell läuft es gerade unter der freie Mensch, hast recht, danke.
Weil, ich meine, das müssen wir jetzt alle wissen, weil auf dem zweiten Liberty Sunrise war der Philipp Dammer, der Übersetzer von den Büchern da, und der hat ja nicht nur die Bücher übersetzt, sondern auch eine sehr flammende Rede dafür gehalten.
Genau, genau, für genau den Spirit, den ich da auch drin gefunden habe. Allerdings von der Freie Mensch ist er wohl nicht der Übersetzer. Ich glaube aber von der Novelle Hymne ist er es gerade. Ich weiß aber nicht genau, aber er hat die allermeisten Bücher auf jeden Fall übersetzt. Mhm. Ist auch ein extrem cooler Typ mit einem sehr ungewöhnlichen Lebensentwurf. Das ist das Schöne, das gibt einem so das Selbstbewusstsein zu sagen, fuck it, ich mach hart mein Ding. Auch wenn alle anderen sagen, nee, lass mein Ort, zu gefährlich, oje, oje. Aber denkst du dann an deine Rente, was auch immer? So, das hatte der auch. Ich glaube, das gibt ja auch diese positive jugendliche Ausstrahlung, die der hat. Hm.
Besonders erinnere ich mich bei seiner Rede daran, wie er gleich ganz am Anfang gesagt hatte, ja, wenn ihr einen Traum habt, dann müsst ihr da dahinter stehen. Ich hatte meinen Traum in der Kindheit und ich wollte Jongleur werden. Da waren alle begeistert von. Meine Eltern, meine Verwandten, die fanden das alle super. Ja, natürlich nicht. Ich bin zum Zirkus gegangen und habe dort ich habe so lange jonglieren trainiert, bis mir die Arme geblutet haben. Und nichtsdestotrotz, ich habe meinen Traum durchgezogen und das rate ich auch jedem anderen. Also war sehr inspirierend, fand ich.
Fand ich tatsächlich auch. Wenn man sowas wie Liberty Rising macht, und ich mache das ja quasi als Vollzeitaktivist, hat man natürlich schon, weil das braucht, bis das ausreichend läuft und sich komplett trägt und so, hast du natürlich schon, ich will da gar kein Geheimnis draus machen, Selbstzweifel kommen einem da natürlich, klar, so, das gehört dazu. Auch wenn sich es an ganz vielen Stellen gut entwickelt, ist es einfach immer mal wieder der Fall. Und man denkt auch immer wieder, oh Gott, wie naiv war ich, dass ich das am Anfang so gemacht habe und lernt dazu. Das ist sehr viel Learning by Doing.
Okay, wenn wir schon bei Selbstzweifel sind, dann lass mich vielleicht gleich die negativsten Dinge anbringen. Wenn ich nämlich Liberty Rising google, dann finde ich gleich, nachdem eure Seite angepriesen wird, gleich drei Artikel über euch. Die letzte ist eine positive, das ist der Fokusartikel von Rainer Zittelmann von diesem Jahr vom Soul of Liberty. Und die ersten beiden, das sind einmal Bell Tower News und einmal irgendeine andere linksextreme Kommunistenzeitschrift, die euch erzählt, dass ihr Nazis seid und so weiter und was weiß ich was. Die Anarcho-Kapitalisten, die mit Nazis und Objektivisten in eine Schiene geschmissen wird, man kennt das ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, hatte das mal reale Auswirkungen? Habt ihr davon irgendwas zu spüren bekommen?
Ja, wenn ich ganz kurz was zu diesen Artikeln sagen darf, ich vermute, die meisten, die diese Kanäle gucken, werden ein gewisses Grundmisstrauen gegenüber Baytown News zum Beispiel mitbringen, die von der Amadeo Antonio Stiftung finanziert sind und quasi staatliches linkes Medium sind, aber ich möchte natürlich trotzdem kurz loswerden. In diesem Artikel ist natürlich unglaublich viel Blödsinn, allein schon, dass es damit beginnt, dass wir Anarchokapitalisten wären, was ja. Das würde jetzt einige EF-Zuschauer vielleicht auch traurig machen, aber wir sind tatsächlich einwandgetreu Anhänger eines minimalen Staats und keine Anarchisten.
Das ist auch nicht der einzige Fehler, den die da reingebaut haben. Ja, also um Gottes Willen, der Artikel ist furchtbar. Der wimmelt auch von Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Also das ist alles furchtbar.
Der ist aber schon besser. Wir haben da schon eine vierseitige Korrektur-Mail hingeschickt tatsächlich, oder ich habe, wo dann immerhin schon so ein paar der schlimmsten Sachen dann wieder rausgenommen wurden. Naja, auf jeden Fall haben wir dadurch Auswirkungen. Ich glaube schon so ein bisschen. Also ich glaube, dass das verständlich ist. So, wir sind eine Jugendorganisation, wir richten uns an junge Menschen. Ich glaube, dass das auf einige schon eine einschüchternde Wirkung hatte. So, das denke ich schon. Es hat auch dafür gesorgt, dass wir uns dann eine andere Location zum Beispiel suchen mussten, was man in gewisser Weise verstehen kann, der Verein dann sozusagen keine Lust hatte. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass der Verein, der uns die Halle vermietet hat, jetzt das ausreichende, sagen wir, politisch tiefe Verständnis hat, um zu erkennen, würde ich behaupten, dass das so nicht stimmte, auch wenn wir wie ich guten Gewissens sagen kann, ich glaube, einwandfreie Mieter waren. Die Halle sah am Ende mindestens so gut aus, wenn nicht besser, wie wir sie übernommen haben. Aber trotzdem sozusagen kann ich das verstehen, aber so ein paar Sachen haben sich da schon draus ergeben, wobei ich glaube, jetzt interessiert es fast keinen mehr. Ganz, ganz lustig war übrigens auch, für alle, die tatsächlich den Kram glauben, eine Landtagsabgeordnete, meine ich was, hat tatsächlich beim Verfassungsschutz eine Anfrage gestellt, ob wir böse, böse Extremisten sind. Und ich kann jedem empfehlen, die offizielle Antwort zu lesen, weil der Verfassungsschutz sagt, da sind keine Extremisten, die kennen keine Extremisten, wir haben keinen einzigen Anlass zu glauben, dass das irgendwelche Extremisten heißt. So eine ganz kurze Antwort, wo gesagt wird, so alle aufgezählten Punkte werden in einem Blog beantwortet, nein, nein, gar nicht. So. Aber das gab es da tatsächlich im absurdes Theater, wenn man eigentlich im Nachhinein guckt, auch für das, was wir da gemacht haben.
Ja.
Aber ich kann da mit gutem Gewissen sagen, wir sind offiziell bestätigt vom Verfassungsschutz NRW ganz klar nicht Extremisten. So.
Ja. Ich meine, es ist ja auch unhaltbar gewesen, wenn ich mir denn beim zweiten Liberty Sunrise, der NDR oder so, als die da kamen und dann ein Artikel verfasst wurden, dass wir mit Waffen übers Gelände rumlaufen würden und das war die Überschrift. Und im dritten Absatz kam dann, ja, es handelt sich übrigens um einen Workshop über Softwarewaffen. Also,
naja. Ja, das war halt, das war der eine Punkt und um den ist sozusagen, eigentlich war das, glaube ich, so einer der Hauptpunkte, wobei je nach Medium gab es unterschiedliche Schwerpunkte. Einige haben auch sozusagen darauf abgestellt, dass wir böse, kalte Kapitalisten sind. Das war auch so ein Faktor, dass Markus Kreimer zu einer Sache zu Gast war. Wer mich kennt und auf YouTube verfolgt, weiß, ich gehe bei ganz, ganz vielen Konservativen, was Markus Kreimer sagt, durchaus nicht mit, aber trotzdem ist er durchaus ein fesselnder Redner zu einigen finanzpolitischen Themen. Auch wenn er dann am Ende gar nicht da war, das hatte sich dann auch erübrigt, aber trotzdem war das der zweite große, also es war quasi Airsoft, so, also diese, für alle, die es nicht kennen, diese Plastikdinger, die unter gar kein Waffenrecht fallen, die quasi wie Kinderspielzeug sind und mit denen du so kleine, in unserem Fall gut verrottene Pappkügelchen verschießt, das war so der eine Teil für, oh Gott, böse Extremisten, der andere Teil war, Markus Kreil, der nicht gekommen ist, ist mal bei der AfD aufgetreten wegen irgendwas. Das waren so die Gründe für die Berichterstattung. Ja, aber das war etwas, also insgesamt war es unerfreulich, es war auch ein bisschen desillusionierend. Ich bin ja nun eigentlich, was die regulären Medien betrifft, schon, würde ich behaupten, optimistischer als, ich glaube, auch das durchschnittliche EF-Publikum deutlich. Aber trotzdem war das natürlich schon sehr deprimierend, wenn man dann so erlebt, wie so eine Framing-Maschine einem ins Laufen kommt und dann nicht stoppen will. Selbst wenn man da ganz, ganz lange Briefe hinschreibt, auch mit ganz, ganz vielen Quellenbeweisen, was man eigentlich gesagt hat. Das war schon etwas frustrierend, das würde ich schon zugeben. Das hat mich auch eine Zeit lang verunsichert, inzwischen bin ich darüber weg. Es würde mich heute auch nicht mehr so treffen oder verunsichern wie damals, aber so, wenn man die Erfahrung zum ersten Mal macht, ist es schon unangenehm. Immerhin haben sie aber erwähnt, dass ich sehr, sehr freundlich war und dass wir alle einen freundlichen Eindruck gemacht haben. Das steht sogar in den bösesten Artikeln noch drin.
Ja, es ist gar nicht mal so einfach, Libertäre nicht zu mögen, wenn man sie kennenlernt, würde ich mal sagen.
Ja, meistens schon. Also sie sind zumindest, wie kann man das sagen, sie sind zumindest meistens eigentlich sehr friedliebende Zeitgenossen, mit denen man recht gut auskommt. So, das auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also, ja. Aber gut, ne, das war halt einmal die Mediengeschichte. Schön, dass sie jetzt vorbei ist.
Mhm. Weiter, wenn man euch in sozialen Netzwerken verfolgt, sieht man, was hat ihr gestartet? Eine Change My Mind-Kampagne über, was war es, Sozialstaat abschaffen oder was habe ich zuletzt auf Instagram verfolgt, meine ich?
Genau, also wir hatten, ich glaube, das war, also ich, ist ja schon ein Weilchen her, dass ich mal hier gesprochen habe. Wir hatten seitdem einmal, ich glaube, 22 eine große Sozialstaat-Abschaffen-Kampagne, so mit Bannern in 6 Städten. So, waren auch so große, so mehr Meter-Dinger, so, wo dann Leute hinterstanden. Das hat aber gar nicht so gut funktioniert. Ich glaube auch, und Untertitel war quasi Leistung statt Hängertum oder irgendwie so. Mhm. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil ich glaube, das fühlte sich für die Leute zu weit weg an. Und jetzt hat man mal einen neuen Versuch in Frankfurt, das lief viel besser, es ging auch sehr, sehr schnell auf Twitter. Das war Sozialstaat privatisieren. Und dazu gab es dann auch so ein Flyer mit so Argumenten, warum das gut ist und vor allen Dingen, warum das moralisch richtig ist. Und die hat die Leute irgendwie mehr gepackt. Und ich glaube inzwischen, dieses Sozialstaat abschaffen klingt zu weit und fern, aber dieses Sozialstaat privatisieren klingt, sagen wir mal, viel konkreter und greifbarer für die Leute. Und deshalb hat das die, glaube ich, mehr gepackt. Wir hatten auch ganz viel anderes. Wir hatten ja, da geht es ja auch viel in dem Fokusartikel drüber um das Klimathema. Wir standen durchaus auch so mit Umzugskartons, also einem riesigen Stapel Umzugskartons. Und unter dem Banner die neuen Wirtschaftsflüchtlinge, Deutschlands Leistungsträger sagen fuck you, vom Wirtschaftsministerium oder Wirtschafts- und Klimaministerium, wie es ja jetzt heißt, von dem Habeck zwischendurch. Und wir hatten auch Proteste gegen die Klimakleber mit Berufsverkehr statt Klimakleber. Also was Aktivismus betrifft, waren wir recht fleißig dabei. Im Großen, wir hatten auch so ein bisschen Mikroaktivismus, die großen Banner kann ich jetzt hier nicht in die Kamera halten, die sind zu groß, aber hier die kleinen, Kapitalismus ist das einzig moralische System Aufhänger, die kann man so sehr, sehr schön zum Beispiel an Unitoiletten, wenn man das denn will, oder so platzieren, von denen haben wir auch einige in Umlauf gebracht, so, genau.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen zu den inhaltlichen Idealen von Liberty Rising kommen. Ihr seid, du hast es schon angesprochen, ihr seid Objektivisten, ihr geht weitgehend durch Ayn Rand in diese kapitalistische Schiene und Wirtschaftsthemen sind auch eher nicht eures, ne?
Sie kommen natürlich schon vor, aber wir betrachten sie natürlich viel, viel mehr als jetzt so Austrians. Also ein Mensch mochte Mises und so, die haben sich gut verstanden, auch wenn das beide zwei Querköpfe waren und so, das ist jetzt nicht in Feindschaft, aber anders als jetzt so eine primär Austrian-libertäre Organisation reden wir noch ein bisschen mehr nur quasi über moralische Fragen und so. Und wir haben jetzt bewusst weniger das Thema zum Beispiel, ich weiß nicht, Inflation oder Währungsfragen, was ja das absolute Steige-Thema für sehr, sehr viele in der libertären Szene ist, meinem Eindruck nach.
Ja, aber auch nicht immer. Also ich meine, zum Beispiel hatte ich Peter Müller hier zu Gast. Peter Müller spricht auch viel über Moral und wenig über die österreichische Schule der Nationalökonomie. Mit ihm unterhalte ich mich wenig über Rothbard zum Beispiel, aber auch wenn jetzt Ayn Rand vielleicht nicht für ihn ein Thema ist, aber also ich bin schon, ich habe zwar meine Meinungsverschiedenheiten mit bestimmten Punkten von Ayn Rand, ich bin aber nichtsdestotrotz ein großer Fan von ihren Werken. Also ich habe At the Shrugged und Fountainhead gelesen, ich war da relativ begeistert von. Und diese ganze objektivistische Moralschiene finde ich im Allgemeinen auch nicht verkehrt. Es kommt immer auf Details drauf an, wie sie begründet sind, aber im Allgemeinen finde ich auch die Position über Egoismus ganz gut erklärt. Da geht er Ayn Rand hin und erklärt, wenn ich mich um meine Nachbarn kümmere, wenn ich, du sagtest gerade eben, Sozialstaat privatisieren, solche Punkte der Nachbarschaftshilfe sind ein egoistisches Motiv und das ist ein ist umgedeutet, sage ich mal so ein bisschen. Das ist nicht das, was die meisten Leute in ihrem Verständnis haben, wenn sie über Egoismus sprechen, ne?
Ja, also das ist ein interessantes Phänomen. Wir leben ja üblicherweise in einer altruistischen Moral. Das heißt, was uns gesagt wird, was gut ist, zum Beispiel auch durch das Christentum ganz, ganz groß, ist dieses liebe deinen Nächsten so sehr wie dich selber, so, und auch sei selbst aufopfernd. Das hat Gründe, dass die ganzen großen, oder fast alle großen heiligen Märtyrergestalt und so, Märtyrer sind. Das heißt, Leute, die sich selber ihr Leben aufgegeben haben für andere oder für die Gott oder die höhere Sache. Und Ayn Rand, und wir leben, wie gesagt, ganz, ganz tief in dieser altruistischen Moral. Das haben, und haben die auch komplett in unserer Alltagssprache, dass dieses Ganze, denk doch nicht immer nur an dich, Geschichte. Und Ayn Rand sagt nun, nein, das ist schlecht, wir sollten egoistisch sein. Aber Ayn Rand meint damit nicht das, was wir im Allgemeinen mit Egoismus meinen, weil meistens, wenn im Alltag von Egoismus gesprochen wird, meinen wir faktisch ein Arschloch sein. Das muss man einfach so hart sagen. Also ja, zum Beispiel irgendwie lügen, andere bescheißen, zusehen, geht da auch oft mit so einem triebgesteuerten Hedonismus einher, so, ich bin notgeil, da ist die Sekretärin und wutsch, so, das meint sie tatsächlich nicht. Was auch tatsächlich als Egoismus eigentlich keinen Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt, weil wir wissen nachweislich aus der Glücksforschung, dass das alles Sachen sind, die für einen Menschen tatsächlich schlecht sind. Also so zu leben, andere die ganze Zeit zu bescheißen, zu lügen, irgendwie andere zu unterjochen, irgendwie einfach nur hemmungslos sich den Trieb hinzugeben, macht nachweislich Menschen unglücklich. Was dieses komische Ergebnis gibt, dass wenn wir im Allgemeinen oder Egoismus, wie es im Allgemeinen verwendet wird, als Handeln im Eigeninteresse, ist nachweislich kein Handeln im Eigeninteresse. Und ein Mann sagt halt zu Recht, das ist ja Blödsinn. Richtiger Egoismus bedeutet, ich handle tatsächlich in meinem Eigeninteresse. Das heißt, ich handle so, dass mein Leben gut ist und dass ich dabei glücklich werde. Und tatsächlich heißt das nicht, dass ich gegenüber allen anderen Menschen feindlich bin. Andere Menschen, die mir einen Gegenwert geben, sind für mich sozusagen sehr, sehr, sehr viel wert und mit diesen sollte ich eine gute Beziehung haben. Das können meine Nachbarn sein, bei Nachbarschaftshilfe, gerade wenn man sich mag und sich gut versteht, müssen sie natürlich nicht. Man kann seinen Nachbarn auch nicht mögen und in ihm einen aktiven Negativwert in seinem Leben haben. Auch das ist durchaus mit Nachbarn möglich. Aber auch zum Beispiel in so einer Sache wie zum Beispiel Liebesbeziehungen, sagt Ayn Rand, was würde es denn heißen, selbstlos zu lieben? Das würde ja eigentlich heißen, man geht zum Partner oder zur Partnerin und sagt, dass ich mit dir zusammen bin, davon habe ich gar nichts. Ich finde dich eigentlich unintelligent, ja sogar nervig. Außerdem finde ich dich ziemlich hässlich. Aber ich bin so selbstlos und meine Liebe ist so selbstlos und so selbstaufopfernd, dass ich trotzdem mit dir zusammen bin. Da würde ja jeder Mensch, wenn man drüber nachdenkt, sagen, er hat einen Vogel. Trotzdem ist dieser Spruch, liebare Liebe ist selbstlos, gibt es 300.000 Zitate, wenn man es bei Google eingibt. So. Und ein Mensch sagt, das ist halt Blödsinn. Wir lieben Menschen für ihre Qualitäten, dafür, dass sie unser Leben verbessern. Und das sozusagen meint sie mit diesem Handeln im Eigeninteresse. Aber es ist Man braucht aber wirklich lange, um aus dieser altruistischen Denke richtig rauszukommen, weil so eine gewisse, gerade christliche, oft auch durch Kann kommende Pflichtethik ist so sehr, sehr schnell tief im Hinterkopf drin von einem. Und das braucht glaube ich, ein paar Jahre, je nachdem, wie viel man sich mit beschäftigt, bis man es so wirklich einigermaßen raus hat, weil man einfach komplett damit sozialisiert ist. Und ich meine, jeder Kinderfilm handelt im Normalfall davon, wie der eine Junge sein eigenes Ding macht und böse egoistisch ist und keiner ihn mag und am Ende arbeiten alle ganz toll als Team. Und er denkt nicht mehr nur an sich, So, also fast jeder Kinderfilm hat ja schon diese altruistische Botschaft. Wie gesagt, deshalb, es ist nicht leicht, da rauszukommen am Anfang. Aber es ist sehr gewinnbringend, wenn man es tut. Und befreit dann auch von viel Schuldgefühlen, weil in so einer altruistischen Gesellschaft, wo ja eigentlich das Nobelste ist, zum Wohle nicht von dir selber, sondern von anderen zu handeln, hast du ja auch immer Schuldgefühle, weil es gäbe ja eigentlich immer irgendwas, was man tun könnte, um das Leid oder Elend irgendwo oft am anderen Ende der Welt zu lindern. So. Dann lebst du halt immer ein Schuldgefühl und die wirst du dann los und das ist tatsächlich sehr befreiend. Ja.
Habe ich jetzt aber auch gar nicht so drüber nachgedacht, ob bei Kinderfilmen die Moral von egoistisch auf altruistisch umgemünzt. Was empfiehlst du denn? Was geht denn eher in die Richtung, die du dir vorstellst? Gibt's da irgendwas, wo du dir sagst, das ist gut, bei Büchern ist es jetzt vielleicht klar, die gut, Atlas Shrugged finde ich nicht gut verfilmt. The Fountainhead finde ich ganz schön verfilmt, weil, gut, bei The Fountainhead geht es um Architektur und Architektur finde ich ist schön was zum Ansehen und zum Beschreiben finde ich es manchmal schwieriger, wenn man sich mit Architektur nicht ganz gut auskennt. Oder gibt es da irgendwas, was du ganz gut empfehlen kannst? Oder wie propagiert ihr es bei Liberty Rising intern? Weil ihr seid ja auch eine Jugendorganisation. Da kommen ja auch Leute, die sind durch die staatliche Schulindoktrinierung gegangen und jetzt sind sie vielleicht in der Orientierung. Dann wollen sie zu euch kommen, weil sie denken, das ist so irgendwie interessant. Und dann versucht ihr denen etwas beizubringen, was komplett im Gegensatz zu dem steht, was sie bisher gelernt haben. So hast du es ja selber gerade ausgedrückt. Oder wie geht ihr da vor?
Naja, es sind verschiedene Sachen. Meistens sind die Leute ja schon bei uns, weil sie irgendwie, man kommt ja nicht einfach so zu Liberty Rising oder zu freiheitlichen Organisationen oder grundsätzlich zu Organisationen, die sagen, pass auf, wir glauben etwas grundsätzlich anderes ist richtig, sondern kommst ja mit Zweifel hin. Die meisten Leute sind sehr motiviert, da selber sich einzulesen. Ist ja auch im Objektivismus das Ding, ist eine individualistische Philosophie. Geht ganz, ganz stark darum, dass du selber ein Urteil bildest. Natürlich sozusagen versuchen wir entsprechend Angebot bereitzustellen durch Kurse, sowohl zur Abstraktphilosophie, aber auch sozusagen ganz praktisches. Effizientes Denken haben wir zum Beispiel jetzt gerade für unsere nächste Kimchi-Akademie Anfang 2023 mal auf den Plan gesetzt, Selbstbewusstseinsentwicklung. Aber wir haben zum Beispiel auch so einen Kanal, quasi, der ist nur dafür da, auf Discord Fragen zu stellen, zum Beispiel zu objektivistischen Themen oder zur objektivistischen Betrachtung. Ich mache selbst YouTube, rede da teilweise über kulturelle Dinge. Genau. Bei den Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen, könnten wir mal machen. Wir haben, glaube ich, aktuell keinen klaren Filmkanal. Also es gibt so ein paar Filme, die sind tatsächlich ganz gut, würde ich sagen. Wie heißt der nochmal? Tucker. Irgendwie ein Mann lebt seinen Traum oder so. Ist über so einen Autobauer. Der ist zum Beispiel ein Film, der hat dieses positive, heroische, es kann gelingen, Grundgefühl, dass sozusagen Objektivismus auch gut findet. Viele Filme sind so ein bisschen, also es gibt viele Filme, die sind recht ambivalent, im Sinne von, sie haben zumindest heroische Menschen mit guten Eigenschaften, hohe Integrität, das ist schon sehr, sehr viel wert, auch wenn sie dann teilweise so ein bisschen sehr in die Selbstlosigkeit abdriften, quasi. Aber es gibt zum Beispiel auch eine ganze Reihe von, ich weiß nicht, was haben wir da so? Guten Western oder Sci-Fi-Film, die das durchaus auch haben, wo man Leute sieht, die sozusagen positiv, kompetent arbeiten, selbst wenn die Philosophie nicht ganz hundertprozentig klappt. Aber gerade bei Kunst, sagt auch Ayn Rand, geht es sehr, sehr stark um das Lebensgefühl. Das heißt, das ist nicht nur explizite Philosophie, sondern es ist halt auch, du bist halt auf eine bestimmte Art sozialisiert und natürlich bist du schon in deinen ästhetischen Vorstellungen so ein bisschen unterschiedlich und dadurch packen dich natürlich manche Sachen mehr und manche Aspekte auch von guten, gelingenden, heroischen Leben sprechen dich mehr an als andere. Ich glaube übrigens zum Beispiel auch viele Computerspiele sind eigentlich ganz gut, weil Computerspiele bist du fast immer eine Person, die entweder heroisch kämpft oder heroisch etwas aufbaut. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine gute Sache, deutlich besser als die viele heutige Netflix-Serien zum Beispiel, die so eine sehr, wie kann man das sagen, nihilistische Philosophie haben.
Ja, Netflix finde ich auch ein bisschen kulturmarxistisch durchseucht inzwischen einfach. Das ist also schon allein, dass sie jede weiße Hauptfigur schwarz machen wollen oder jeden zweiten Charakter schwul machen wollen. Das nervt einfach inzwischen nur noch, wo du dir denkst, dann erschaff doch einfach eine neue Geschichte. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht sehen ja Leute das anders.
In Teilen nervt mich es auch, wobei ich sagen muss, dass ich persönlich den Begriff Kulturmarxismus nicht so gut finde, weil ich der Meinung bin, dass der so ein bisschen aus meiner Sicht verdeckt. Ich glaube, der wird sehr, sehr gern von der neuen Rechten verwendet, um so ein bisschen zu verdecken, dass neurechte Identitäre sich von linken Identitären nicht so sehr unterscheiden und beide eigentlich ein oft recht ähnliches, auch antifreiheitliches Weltbild haben, gerade wenn wir so ins sozialpatriotische Lager gucken.
Aber sagen die das nicht sogar teilweise offen, dass die neuen Rechte, also der Kulturmarxismus stammt von den Knastbriefen von Gramsci, der da unter Mussolini im Knast gesessen hat. Und die neuen Rechten sagen ganz offen, dass sie die Strategien von Gramsci anwenden wollen. Also natürlich im Schnelldurchlauf, weil die haben jetzt keine Zeit mehr für 30, 40 Jahre Durchmarsch durch die Institutionen, aber im Grunde genommen, also Neurechts und Altlinks nimmt sich nicht so viel, finde ich.
Ich glaube auch, wobei ist es ja sogar eigentlich fast mehr Neulinks, ne? Also ich meine, so Altlinks, das ist ja noch so die alte Stalino-Fraktion, ne? So
ja, mit, das sage ich aber auch bewusst, also weil die Neulinken, die haben diese Intersektionalität, ne? Dieses, also wir vermischen jede Form von Opferpyramide miteinander, von du bist in irgendeiner Art und Weise benachteiligt auf ethnischer Basis, auf sexueller Basis oder auf irgendwelchen Identitäten Sachen. Immer wenn du benachteiligt bist, bist du in der Opferrolle und dann bist du derjenige, der in der Opferpyramide oben steht und alle anderen sollen berücksichtigen, deine Gefühle nicht zu verletzen oder so. Also das ist immer die sehr, sehr einfache Variante, wie ich den Kulturmarxismus begreife.
Ich halte diese Entwicklung, wie gesagt, wird es vielleicht etwas anders, aber ich halte diese Entwicklung auch für sehr negativ, gerade dieses, aber das folgt eigentlich auch wieder dieser typisch altruistischen Moral, dadurch, dass ich mich schlecht fühle, habe ich einen Anspruch auf dein Leben und darauf, dass du dich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten hast. Ja. Das halte ich für sehr falsch. Ich bin nicht der Meinung, dass man rumgehen sollte und ich habe es ja eben schon aktiv gesagt, ein Arschloch sein sollte oder automatisch unfreundlich oder unsensibel sein sollte. Das muss man durchaus nicht sein. Gerade der Anspruch, gerade wenn er sozusagen gesetzlich ist, dieses Mindset, gerade wenn man versucht, über Gesetze durchzusetzen, dass man auf eine bestimmte Art und Weise von anderen Menschen behandelt wird, halte ich das für grundfalsch, weil das gegen das Recht des Menschen auf sein eigenes Leben verstößt. Und das bedeutet eben auch das Recht, anderen Leuten zu sagen, was sie überhaupt nicht hören wollen. Und ja, ich glaube, wir sind uns zumindest auf jeden Fall in der negativen Beurteilung, gerade auch der politischen Institutionalisierung des Ganzen sehr einig. So würde ich vermuten.
Ja, ich denke das meistens. Also Anarchie hin oder Minimalstaat her. Ich habe auch mit zum Beispiel Florian Handwerker gesprochen von der Partei Die Libertären. Und ich sage auch, was hilft es uns am Ende des Tages, wenn wir als eine sehr kleine Gruppe von Libertären uns uneinig darüber sind, welches Endziel wir erreichen wollen, wenn wir zumindest, sage ich mal, 80% des Weges in dieselbe Richtung gehen wollen. Wir können ja versuchen, zumindest erstmal in die Richtung zu gehen und danach immer noch sagen, so ab jetzt sollten wir vielleicht getrennte Wege gehen. Das ist ja auch so ein bisschen die libertäre Eigenschaft zu sagen, wenn wir uns uneinig sind, dann gehen wir friedlich getrennte Wege und wir sind keine Kommunisten, die dann versuchen, irgendeine Gleichheit zu erzwingen, ne?
Ja, das denke ich schon, aber also ich glaube, das ist eine Besonderheit. Ich bin ja eher ein notorischer, das weiß man auch von meinem YouTube-Kanal und so, Kritiker der ganz großen Einheitsfront, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass zum Beispiel Objektivisten und ich würde sagen, gerade so die Anarcho-Austrians, Libertären, sehr unterschiedlich an die Sache randenken. Ich denke, die Austrian-Libertären, die haben sehr, sehr stark das Mindset oder haben eigentlich normal verfolgende Strategie, die findet man auch bei Bitcoin, zum Teil auch bei freien Privatstädten. Sie gehen zu den Leuten und sagen, aha, guck mal, du hast folgende moralische Werte, die kannst du mit Freiheit viel besser erreichen. So, das ist so quasi der Grundgedanke. Etwas fein. Also, du bist konservativ, guck mal, der Staat, weiß nicht, hier mit deinen Kindern ganz, ganz schlimm, mit Freiheit wäre das nicht passiert. Oder zum Teil auch, oh, guck mal, du bist links und willst deine coole Gewerkschaftskommune, aber der Staat und seine Regelungen ganz, ganz schlimm. Hier Freiheit. Bei Objektivisten ist die Herandenkensweise anders, dadurch, dass man quasi eine integrierte große Weltanschauung hat, die eben nicht nur das Politische ist, also nicht nur die Frage des Zusammenlebens, auch die, sondern individuellen Moral. Und Objektivisten haben halt eine andere Ansprache, weil Objektivisten sagen, aha, du hast diese und diese Werte. Ich glaube, ich habe bessere Werte für dein Leben. Denk mal darüber nach, ob diese Werte dich wirklich glücklich machen, ob diese Art, wie du denkst, wirklich richtig ist. Und zwar nicht nur im Bereich Politik, sondern auch sozusagen im Persönlichen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der immer mal wieder zu Missverständnissen führt, weil das natürlich zwei sehr unterschiedliche Strategien sind, ne? Also der Austrian NCAP-Libertäre quasi erscheint dem Objektivisten als so reichlich standardlos, weil der einfach sagt, oh, egal welche Werte du hast, toll, so lange ab. Und der Objektivist sozusagen in der gleichen Logik wird dem wahrscheinlich Austrian NCAP-Libertären sehr dogmatisch erscheinen, weil er sofort loslegt mit, aha, aber ich glaube, du lebst in deinem Leben nicht die richtigen Werte. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein einfach ein strategischer Unterschied, der sich schon daraus ergibt, dass halt die eine Philosophie sehr schmal ist im Sinne von, es ist vor allem eine politische Philosophie, eine Philosophie des Zusammenlebens mit sehr vielen verschiedenen Begründungswegen. Gibt ja auch christlichen Libertarismus und so weiter. Und das andere sozusagen eine sehr dicke Philosophie ist, die sehr tiefgehend ist und dadurch sozusagen da auch einen anderen Unterbau hat und nicht so viele Spielarten hat. Quasi. Mhm. Ich hoffe, das war verständlich, auch für die Zuschauer, weil es so ein bisschen in die Theorie ging, aber...
Nein, also okay, dann lass du mich einfach an einem Beispiel klar machen. Ihr hattet mal eine Kampagne, meine ich, in der ihr Wolkenkratzer für ein positives, darf ich sagen, Wertesystem haltet, im Gegensatz zu Fachwerkhäusern?
Ja, genau.
Das ist ein Beispiel, oder?
Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, der Austrian-Libertäre würde nicht sagen, der würde sagen, völlig egal, solange das NAP gewahrt ist. Ne? Das, glaube ich, wäre da die Herangehensweise.
Ja, wobei und, ich nicht,
dass wir in so eine konservative Richtung gehen. Das schon.
Also ich absolut, klar. Ich will das niemandem vorschreiben. Der eine soll in einem Fachwerkhaus glücklich werden, der andere soll in einem Wolkenkratzer glücklich werden. Das ist mir vollkommen egal. Ich bin nicht der Meinung, es gibt etwas Besseres oder was Schlechteres. Aber nichtsdestotrotz habe ich das ist meine Ansicht als Ökonom, um die Ist-Situation zu beschreiben, weil da bin ich raus, um anderen Leuten meine Meinung vorzuschreiben. Nichtsdestotrotz habe ich eine persönliche, individuelle Meinung, wie ich gern leben würde. Und das würde ich halt nicht zu einem Standard erklären. Wobei ich aber nicht verkehrt finde, wenn man einen gewissen Standard hat und den auslebt und den auch versucht zu propagieren, das ist ein gefestigtes Weltbild, habe ich kein Problem mit. Nur musst du dann auch, also du darfst dann auch kein Problem damit haben, wenn ich eine andere Meinung habe. Aber so ist es.
Nein, also wir denken halt, das ist halt das Besondere am Objektivismus, wir glauben halt, Sachen stehen durchaus tiefergehend für etwas und wie kann man das sagen? Natürlich gibt es technisch Möglichkeiten, wo es sinnvoll ist, ein Fachwerkhaus zu bauen. Wobei heute kaum noch, aber historisch gab es die so. Das war mal vor vielen hundert Jahren eine gute Antwort auf quasi, teilweise auch noch nicht so viele hundert Jahre, eine gute Antwort auf die Frage, wie können wir effektiv bauen. Aber ich denke, dass wir halt heute besser bauen können. Und ich denke, gerade wenn es darum geht, Menschen zu inspirieren, ein wirklich großartiges, beeindruckendes, heroisches Leben zu führen und eben nicht ein Durchschnittsleben, dann ist so ein Wolkenkratzer, wird dem Menschen garantiert mehr geben, zu dem man so richtig aufschauen kann, als so eine beschauliche Fachwerkstatt. Und wir stehen ja für sozusagen, als Objektivisten steht man ja immer für einen Lebensentwurf, der sagt, führe dein Leben nach den allerhöchsten Standards, die du hast und sozusagen mache keine Kompromisse. Und daraus folgt dann halt ganz, ganz viel auch, wie man zum Beispiel Sachen, auch kulturelle Phänomene und Sachen beurteilt. Also ich denke auch zum Beispiel dieser Glaube an menschliche Heroismus und Weiterentwicklung, sehr kontroverses Video auf meinem YouTube-Kanal. Der andere Rebell ist zum Beispiel auch das Thema Transhumanismus. Und ich weiß, dass ich hier ganz, ganz, ganz vielen übel aufstoßen werde. Aber ich zum Beispiel denke schon, dass es eine gute Sache ist, die menschliche Kreativität und Fähigkeit, die Natur zu gestalten, zu nutzen, um auch Menschen selber langfristig viel, viel besser zu machen, Erbkrankheiten auszurotten, etc. Das halte ich für eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Und das folgt auch aus diesem menschlichen Weiterentwicklungs- und Fortschrittsgedanken, der natürlich auch eine sehr, nicht nur wegen Altruismus, sondern auch erkenntnisphilosophisch eine sehr antichristliche Richtung hat. Aber wie gesagt, ich denke, da werden hier viele Zuschauer es sehr anders sehen. Das möchte ich dann eben, genau. Genau. Ja. Das gilt durchaus sozusagen umfassend auf das
eingelegt. Geht in die Richtung, also vielleicht nicht Transhumanismus, aber von Neuroenhancern, ne?
Genau, die wurden ursprünglich gemacht im Rahmen von Neuroenhancer. Also zum Beispiel, wir sagen auch, es ist durchaus nicht verwerflich, die eigene Leistung zu steigern durch bestimmte Substanzen. Wir tun das ja auch eigentlich im Alltag so. So, ich habe hier den richtig billigen Energy Drink da irgendwie stehen. Ja. Ist ja auch schon eine Art von Neuroenhancer. Koffein erhöht deine neuronalen Aktivitäten, gibt aber natürlich noch eine ganze Reihe anderer Stoffe. Macht auch Sinn, dann für sich selber mal rauszufinden, welche davon gut funktionieren, weil man hat zum Teil diverse Effekte etc. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Da bin ich auch gar nicht der gute Experte für, muss ich wirklich sagen.
Ja, aber ich fand es auf jeden Fall einen sehr spannenden Vortrag beim Liberty Sunrise. Also das war ein Vortrag, der mir ganz gut gefallen hat. Max, die Zeit fliegt. Wenn du mir, wahrscheinlich hast du die konkreteste Antwort darauf überhaupt. Denkst du, wird die Zukunft aussehen? Zeichne mir mal ein Best-Case-Worst-Case-Szenario der nächsten 5 Jahre ungefähr.
Man ist natürlich enorm verführt, da jetzt Liberty Rising reinzupacken. Ich werde es so ein bisschen unauffällig tun.
Oh, mach ich.
Ich teile es ein bisschen auf. Ich denke grundsätzlich, dass wir weiterhin positive technische Entwicklung haben werden. Das finde ich sehr, sehr ermutigend. Ich glaube durchaus, dass sich die Welt oder unser Leben schon noch trotz allem verbessert. Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich über 100 Jahre auf jeden Fall leben werde und auch fitter leben werde als andere. Sowas zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ich hätte gerne mir nochmal 15, 20 glückliche Jahre mehr. Also wie gesagt, sehr sexy. Ich denke allerdings, politisch sind wir noch nicht an dem Punkt, wo es groß besser wird. Und ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass die AfD zum Beispiel eine große Verbesserung darstellen würde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich bin halt auch durch und durch kein Konservativer. Dementsprechend, ich vermute, politisch wird und wirtschaftlich, denke ich, wird Deutschland eher so ein bisschen krepelig sein die nächsten Jahre. Ich glaube, große Freiheitsgewinne können wir nicht erwarten. Ich denke, Technologie wird sich positiv entwickeln. Realistisch. Und mal gucken, ob wir den Untergang der FDP sehen. Also was wir auf jeden Fall fortsetzen wird, ist, was wir im politischen System haben, ist schon eine Rechtsverschiebung. Das ist recht deutlich erkennbar. Also nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, was sich ganz, ganz deutlich auch an diesem Migrationsthema festmacht. Für mich persönlich und gerade für Liberty Rising, eigentlich bin ich inzwischen ganz optimistisch. Also Worst Case ist, wir haben durchaus neue, also wir hatten quasi eine Phase. Am Anfang waren wir sehr sozusagen die libertäre Come-as-you-are-Front. So, das muss man einfach so sagen. So.
Die was?
Come-as-you-are, also komm, wie du bist, egal wo du herkommst.
Ach so, come-as-you-are, verstehe, okay.
Genau. Ja. Die waren wir am Anfang. Und wir sind sozusagen schon deutlich objektivistischer geworden und zugespitzter geworden, was auch erforderlich war, weil unser Ziel ja sozusagen gegenkulturelle Arbeit ist. Aber um eine Kultur zu machen, musst du enger sein als nur eine politische Einstellung. Ne? Weil Kultur erfordert, sozusagen da hängt mehr dran an einer Kultur als nur eine politische Idee. Und dadurch gingen dann erstmal die Mitgliedszahlen runter, also nicht absolut, aber sozusagen neue Mitglieder gingen runter. In letzter Zeit gehen sie wieder hoch, nicht ganz so stark wie in Corona-Jahren. Dafür aber sehr, sehr gute neue Mitglieder, die sich sehr, sehr stark einbringen zum großen Teil. Und also ich glaube, der Worst Case ist quasi, wir stagnieren noch so ein bisschen eine Runde vor uns hin, ein paar Jahre. Wobei dann würde ich es irgendwann lassen und würde mir halt einen Nebenjob suchen. So, das wäre der was. Der Best Case ist natürlich, was wir jetzt so zunehmend haben, das Wachstum, das kriegen wir noch deutlich besser hin. Und wir haben, was schon unser Ziel ist und wo wir eigentlich etwas hinterherhängen, dann so 500, 800 Mitglieder. Wir überlegen gerade, da möchte ich aber, ist aber noch nicht spruchreif, ob es uns gelingt, ein eigenes größeres Gebäude zu kriegen, als festen Ort für all unsere Veranstaltungen, was uns eine Menge Ressourcen sparen würde, was wir auch gestalten könnten, wie wir es wollen, so dass es unsere Ideale widerspiegelt. Das wäre sehr sexy. Das ist so mitteloptimistisches. Also ich denke, in 5 Jahren werden wir das geschafft haben, realistisch. Das auf jeden Fall. Ich hoffe eigentlich, wir schaffen es in den nächsten 2 Jahren. Und natürlich hoffe ich auch halbwegs optimistisch darauf, dass irgendwann quasi in jeder etwas größeren Stadt irgendeine Art Liberty Rising Triade sitzt, also eine lokale Gruppe, die da coolen Stuff macht. Und ich will auch kein Geheimnis daraus machen. Ein Teil von mir hofft natürlich immer noch darauf, dass irgendwann mal irgendwer aus der Wirtschaft tatsächlich auch Bock hat, uns zu spenden und vielleicht dadurch noch ein bisschen mehr Geld reinkriegt. Man kriegt ja gerne unterstellt als Pro-Kapitalist, dass man immer irgendwie AstroTurf wäre von irgendwelchen Großunternehmen. Ich hätte gerne mal Großunternehmen. Ich wäre da voll dafür. Also meinetwegen kann man Rheinmetall oder so gerne bei mir anrufen. Das ist die Daumen hoch. Ich okay. sehe das im Abschluss
nicht. Rheinmetall, wenn ihr das hier seht, weil Max Remke anruft. Okay. Genau. Und für all die Leute, die jetzt von Liberty Rising das erste Mal hören und sie sind super interessiert daran, wo kann man euch am besten finden? Was ist die beste Plattform, um euch anzusprechen oder zu euch zu kommen?
Ja, also ich glaube, der beste Weg ist, auf libertyrising.de zu gehen. Das ist unsere Webseite, da kriegt man die Informationen, da hat man ein Kontaktformular. Dann kontaktieren wir sozusagen euch. Man kann auch direkt über unseren Discord gehen, wenn man gerade viel Discord nutzt, fühlt euch herzlich eingeladen. Auch das ist auf der Webseite unten verlinkt, auf dem Startbereich, wenn man runtergeht oder im Linktree und so. Also wir sind eigentlich recht gut zu finden. Sobald man Liberty Rising eingibt, müsste man eigentlich schon auf die richtigen Kanäle relativ flott kommen. Ich meine, wir haben ja schon einiges an Aufmerksamkeit und Reichweite gehabt, deshalb sind wir inzwischen zum Glück ganz gut zu finden. Vielleicht noch eine zweite Anmerkung für alle, die voll auf einen Rant stehen, aber sagen, ich bin zum Beispiel zu alt oder habe keinen Bock auf Jugendarbeit. Wir haben jetzt auch neu gegründet die Ayn-Rand-Gesellschaft. Die findet man unter einrand.pro. So, einfach einrand, ein Wort.pro. Mhm. Auch die Option gibt es noch. Also es gibt viele Möglichkeiten, coolen Stuff bei uns zu machen und uns kennenzulernen.
Jetzt haben wir schon kurz vor Ende 2023. Gibt es noch irgendetwas, was entweder dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr ansteht, wo was du schon anteasern kannst oder ist das noch nicht in trockenen Tüchern?
Nee, wir haben auf jeden Fall wieder unsere Aktivistenakademie. Mal gucken, inwieweit die Mitglieder-only oder Partner-only ist, wie wir es schon mal hatten. Als Schulungsprogramm im sehr, sehr attraktiven Seehotel Sonnengruß im Sauerland. Da wollen wir wieder hin und da ein bisschen oder ein ordentliches Kursprogramm machen. Wir arbeiten gerade die letzten Details aus. Eine neue Soul of Liberty Location steht noch nicht abschließend fest. Viele unserer Pläne, muss man einfach so sagen, befassen sich gerade auch mehr so mit interner Optimierung und mit einer Verbesserung auch der Finanzbasis. So, aber da möchte ich noch nicht. Aber A, neigen die Sachen dazu, eine gewisse Vertraulichkeit zu haben. B, ist das natürlich vieles davon nicht in trockenen Tüchern. Also was ich entwickle, kann ich auch noch nicht sicher sagen. So. Dementsprechend kann ich da leider nicht viel zu sagen, aber es ist halt gerade kein so sexy Fokus, quasi, wenn man sagt, wir beschäftigen uns intern mit Orga und besserer Finanzierungsstruktur und so. Aber das ist gerade der Schwerpunkt neben dem Kimchi, also dieser Akademie, die im März kommt, Anfang März 2023.
Ja, wunderbar. Dann kann ich allen Zuschauern nur raten, Liberty Rising auf dem Schirm zu haben. Ist auf jeden Fall von den Events, die es in Deutschland so gibt, mit eines der spannendsten, vor allem für die etwas jüngere Generation. Und damit herzlich vielen Dank für das Gespräch, Max Remke.
Ich bedanke mich auch, dass ich da sein könnte. War wieder eine Freude.